Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das viele aus der Ruhe bringt. Streit in der Gemeinschaft mit anderen Wohnungseigentümern. Wir streiten uns zum Glück nicht und lassen uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Mit uns meine ich Thorsten Flom, den Vorsitzenden des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Flom.
Moin und ganz ruhig.
Gut, ich werde auch weit langsamer jetzt reden. Moin, Herr Schelens, Geschäftsführer des Verbandes.
Moin, moin.
Okay, er kommt wieder ganz flott daher. Ich bin Annette Bethün und darf wie immer diese Folge moderieren. Zunächst interessiert mich, von beiden mal zu erfahren, wie häufig es bei Beratungen genau zu diesem Thema kommt. Wohnungseigentumsgesetz und Streit in der Gemeinschaft. Ist das ein Thema und was wird dann vor allen Dingen angesprochen?
Naja, ich bin ja in Beratungsgeschäft gar nicht so oft mehr dabei. Früher, als ich noch häufiger mitberaten habe, war Wohnungseigentum eigentlich regelmäßiger und überwiegender Bestandteil der Beratung. Mhm. Und vor allem ging es nach meiner Wahrnehmung um Streit um den Verwalter, mit dem Verwalter, über den Verwalter. Ganz, ganz häufig.
Ja, also aktuell ist es in der Tat auch immer noch so, wir haben ganz, ganz viel WEG-Themen. Ich sehe nun jeden Tag die schriftlichen Anfragen und bekomme mit, was in der Rechtsberatung auch ansonsten los ist. Und da haben wir, ich sag mal so, um die 50% WEG-Themen auf dem Tisch. Und in der Tat geht es vielfach um das Thema Verwalter, dass er dies nicht richtig macht oder dies gar nicht macht oder dies zu viel macht. Auf der anderen Seite geht es dann aber auch um bauliche Maßnahmen und die Fragen, die denn da immer kommen. Ist das alles so richtig? Sollen wir das so tun? Und was empfehlen Sie? Und das sind eigentlich immer so die häufigsten Fragen und Schwerpunkte.
Okay, dann wollen wir mal in dieser Folge ein paar Punkte erläutern. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn der Hausverwalter nicht gut arbeitet? Was kann man denn dann machen? Also demnächst heißt es ja erstmal, dass er sich zertifizieren lassen muss. Da kommt ja was zu. Dann kann man doch hoffentlich davon ausgehen, dass der Hausverwalter dann auch genau weiß, was er tut, oder nicht?
Nein. Okay. Flo möchte. Okay, dann halte ich mich zurück.
Nein, also ich bin kein Freund dieser Zertifizierung. Die bringen im Prinzip zwar irgendwo so eine Art Scheinnachweis für Qualität, aber entscheidend ist, ob der Verwalter seinen Job vernünftig macht. Und das hängt von den Rechtskenntnissen des Verwalters ab, ganz wesentlich, hängt aber auch von den menschlichen Fähigkeiten des Verwalters ab, weil im Wohnungseigentum, in der Verwaltung menschelt es eben auch ganz, ganz fürchterlich. Ne?
Herr Schelens, was macht man? Aber wir wollen mal jetzt konkret werden. Also wenn Sie sagen, es gibt da viele Probleme im Zusammenspiel mit dem Verwalter. Was ist denn da der häufigste Vorwurf, dass er zu wenig macht und sich zu wenig kümmert?
Genau, also nicht das Richtige macht, so nicht will ich mal formulieren. Da fällt ja alles drunter. Der eine Eigentümer ist der Auffassung, dass zu wenig Angebote vorliegen, dass mehr Angebote vorliegen müssten oder die falschen Angebote vorliegen müssten, dass er zu langsam arbeitet oder mit dem Beirat die Köpfe zusammensteckt und nicht mit den übrigen Eigentümern. Das sind eigentlich so die Themen. Also zum zertifizierten Verwalter will ich so viel sagen, ich sehe das ein bisschen anders als Herr Flom. Ich finde ehrlich gesagt das gar nicht schlecht, dass man so ein bisschen mehr darauf achtet, dass zum Beispiel eine Prüfung abgelegt werden muss vor der IHK als zertifizierter Verwalter. Denn ich habe das Gefühl, dass da häufig einige Verwalter, jetzt nicht die professionellen Großen, sondern eher die kleineren, die kleine WEGs betreuen, eigentlich sich gar nicht über das große Haftungsrisiko bewusst sind, was mit ihrer Tätigkeit als Verwalter einhergeht. Und deswegen finde ich es gut und richtig, dass man ihnen da so ein bisschen die Augen öffnet. Und diese Zertifizierung wird dann ja kommen ab Dezember diesen Jahres. Das war ja einmal verschoben worden. Und ab Dezember diesen Jahres ist es dann so, dass ein Anspruch grundsätzlich auf einen zertifizierten Verwalter besteht. Das heißt, wenn einer aus der WEG sagt, ich möchte jetzt einen zertifizierten Verwalter haben, dann muss dem auch entsprechend gefolgt werden. Und deswegen kann es natürlich sein, dass dann diejenigen, die eben diese Zertifizierung nicht haben, relativ schnell dann draußen sind aus ihrem Amt. Es sei denn, die gesamte WEG sagt, kein Problem, wir mögen unseren Verwalter, wir vertrauen ihm, auch wenn er keine Zertifizierung hat, soll er gerne weitermachen, damit sind wir einverstanden, sodass letztlich keiner verlangt, dass ein zertifizierter Verwalter kommen muss.
Ich stelle mir gerade die Fünfer-Wohnungseigentümergemeinschaft vor, also aus 5 Eigentümern bestehend. Die haben sowieso schon Probleme, Verwalter zu finden. Und wenn da dann einer auch noch auf die Idee kommt zu sagen, jetzt möchte ich aber unbedingt einen zertifizierten Verwalter, wer verwaltet denn dann diese Wohnungseigentümergemeinschaft?
Genau. Das habe ich mir auch gerade überlegt, ob dieser Anspruch auf die zertifizierten Hausverwalter nicht ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Denn ich habe gelesen, dass es gar nicht so einfach ist, Verwalter, einen guten Hausverwalter zu bekommen. Und man froh ist, wenn man überhaupt einen hat, gefunden hat, der sich kümmert, bevor es dann die Gemeinschaft machen
Sagen
muss.
Sagen wir mal so, in vielen Fällen wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft es selber machen würde. Mhm. Wenn sie sich da zu verständigen könnten, dass eben der eine möglicherweise das Wohngeld in Kasso macht, der andere kümmert sich um die baulichen Instandsetzungen, der dritte kümmert sich um die Gebäudereinigung. Ist aber vollkommen illusorisch, das wird nicht funktionieren. Aber das wäre
aber
in
grundsätzlich
vielen...
grundsätzlich wäre das durchaus
das
möglich.
Wäre, naja, nein, also im Prinzip ist auch das in der Form arbeitsteilig vom Gesetz ja nicht vorgesehen. Aha. Es soll einen Verwalter geben. Mhm. Verwalter kann auch ein Wohnungseigentümer sein.
Ja, okay.
So,
okay.
Das ist kein Problem, das ist theoretisch möglich. Nur dann ist er eben auch Verwalter mit allen Rechten und Pflichten, die ein Verwalter hat und nicht irgendwie arbeitsteilig irgendwo mit anderen zusammen, sondern dann ist einer der verantwortliche Verwalter und der muss den Job eben machen. Und daran wird es wahrscheinlich in der Regel scheitern, jedenfalls sobald es in der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht alles nur harmonisch läuft.
Wir sprachen ja gerade nun an die kleinen Gemeinschaften. Da sieht das Gesetz in der Tat eine Ausnahme vor, nämlich bei kleinen Eigentümergemeinschaften bis zu 8 Sondereigentumseinheiten. Da ist die Situation so, dass wenn ein Wohnungseigentümer zum Verwalter bestellt worden ist und weniger als ein Drittel der Wohnungseigentümer die Bestellung eines zertifizierten Verwalters verlangen, dann braucht es keines zertifizierten Verwalters. Das ist die einzige Ausnahme, die an der Stelle im Gesetz vorgesehen ist, eben gerade vor dem Hintergrund, dass es häufig eben mal schwierig ist, für kleine Gemeinschaften einen zertifizierten Verwalter
überhaupt
zu bekommen.
Ein Verwalter
wer
zu finden.
Darf sich denn eigentlich überhaupt Verwalter nennen? Was muss der eigentlich nachweisen? Muss der irgendwie Immobilienkauffrau, Immobilienkaufmann gelernt haben? Wer darf das denn überhaupt machen?
Bisher war es so, dass man keinerlei Nachweis brauchte. Okay. Es konnte irgendeiner, der von mir aus auch null Plan hatte, vom Wohnungseigentumsrecht sagen, so, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und dann ist er gewählt worden und dann war er Verwalter. Und an der Stelle hat man jetzt gerade eben gedreht und hat gesagt, das wollen wir so nicht mehr ohne weiteres. Und wie gesagt, ich finde es gut, weil die Haftungsrisiken im Laufe der Zeit extrem gestiegen sind. Die Rechtsprechung ist diffizil. Und da spielt eben großes Haftungsrisiko auch mit. Und deswegen finde ich es gut und richtig, dass man jetzt diese Lösung gewählt hat über den zertifizierten Verwalter.
Okay, also gehen wir mal davon aus, die Wohnungseigentümergemeinschaft sagt, okay, wir sind nicht happy mit dem Verwalter, wir wollen einen neuen, wir wollen einen zertifizierten. Wie wird man jetzt den alten los? In Anführungsstrichen sage ich jetzt mal ein bisschen hart.
Also, was man auf jeden Fall machen muss, ist, dass man auf einer Eigentümerversammlung das Thema bespricht. Das heißt, wir müssen es auf die Tagesordnung bekommen. Das macht man, indem man den aktuellen Verwalter anschreibt und das Thema dann benennt. Dann sollte es so sein, dass der Verwalter das mit draufnimmt, wenn der Verwalter also auf die Tagesordnung mit draufnimmt. Wenn der Verwalter das nicht macht, weil er sagt, ich nehme doch nicht meine eigene Abwahl mit drauf und ich finde das ganz dufte, dann muss man notfalls das Gericht anrufen und darum bitten, quasi diesen Tagesordnungspunkt verpflichtend mit aufzunehmen auf die Tagesordnung. Dann wird es besprochen in der Versammlung und dann muss man sehen, wie der Hase hoppelt, je nachdem, was für eine Fallkonstellation wir da haben. Wenn der Verwalter beispielsweise erhebliche Pflichtverletzungen begangen hat, dann kann man und muss man möglicherweise über eine Abmahnung noch nachdenken. Und dann wird es am Ende des Tages so sein, dass man dort ihn abberufen kann. Ein Abberufungsbeschluss muss dann gefasst werden. Da ist jetzt neu im Gesetz der 26 Absatz 3 WEG, dass es für die Wohnungseigentümergemeinschaft möglich ist, den Verwalter jederzeit abzuberufen. Früher war es so, da brauchten wir einen wichtigen Grund. Ja. Das gibt es nicht mehr. Jetzt ist die jederzeitige Abberufung möglich. Und dann endet der Verwaltervertrag auch spätestens 6 Monate nach der Abberufung. Das ergibt sich jetzt aus 26 WEG.
Entschuldigung, hattest du eben gesagt, der Abmahnung wäre erforderlich?
Wenn es um Pflichtverletzung geht, weil er, was weiß ich, mehrfach Dinge unberücksichtigt gelassen hat, die er hätte berücksichtigen müssen, dann muss man ihn abmahnen, genau, bevor man eine fristlose Kündigung des Verwaltervertrages ausspricht.
Ja, gut. Und bei dem Verwaltervertrag, da ist es wichtig. Für die Abberufung ist es ja eigentlich wurscht.
Ne? Das ist völlig wurscht, richtig. Und wie gesagt, das ist einfacher geworden.
Das ist ja ohnehin immer ein Thema, das die Wohnungseigentümer gerne durcheinander werfen. Die Abberufung des Verwalters und die Kündigung des Verwaltervertrages, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und die muss man eben beide berücksichtigen. Wenn man den Verwalter loswerden will, muss man ihn einesteils abberufen aus dem Amt des Verwalters. Aber man muss eben dann auch noch den zwischen der Gemeinschaft und dem Verwalter bestehenden Verwaltervertrag eben auch noch beenden. Das heißt, man muss dann auch noch eine Kündigung aussprechen.
Okay, also Überblick behalten.
Überblick behalten, ganz wichtig.
Passiert das denn überhaupt so oft? Also das, was wir jetzt hier besprechen, ist das
kommt
so?
Schon, ja, das kommt schon relativ häufig vor. Zumindest haben wir vielfach Anfragen zu diesem Thema. Wie mache ich es denn richtig? Und ja. Nach der Beratung weiß ich natürlich nicht, wie die Fälle weitergehen. Häufig wird es so sein, wenn man hört, was für Anforderungen das im Einzelnen haben muss, dass dann die Leute sagen, nee, das möchten wir dann doch nicht. Oder man einigt sich. Vielleicht sagt der Verwalter auch, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ihr macht mir das Leben schwer und ist dann auch bereit, ja, das Ganze vernünftig zu beenden und dann abzuwickeln.
Inwieweit hilft der Grundeigentümerverband eigentlich jetzt bei der Vermittlung vielleicht auch von guten Hausverwaltern? Haben Sie selber eventuell sogar Experten, wo Sie sagen, Mensch, der könnte eigentlich auch die Hausverwaltung übernehmen bei euch, der...
Naja, wir haben natürlich unsere eigene Tochtergesellschaft Privatbau, die auch Wohnungseigentumsverwaltung anbietet, allerdings nicht mehr für kleine Wohnungseigentümergemeinschaften. Also alles unter, ich meine 20, wird bei der Privatbau nicht mehr aufgenommen, weil die einfach sagen, es ist preislich nicht darstellbar. Das ist eben einfach auch das Problem, wir sagten es ja eben schon, dass die kleinen Wohnungseigentümergemeinschaften eben Schwierigkeiten haben, Verwalter zu finden, was eben daran liegt, natürlich auch, dass sie nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen, den die Verwaltung dann kostet. Mhm. Und natürlich möchte keiner 150 Euro im Monat für einen Verwalter bezahlen. Aber wenn die Gemeinschaft entsprechend klein ist, wird es ohne das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gehen.
Ist das dann pro Eigentümer?
150 pro Eigentümer,
okay,
ja.
Pro also Eigentümer. Das kostet dann schon Geld.
Das ist richtig Geld, ja.
Also wir haben keine Listen, wo wir draufschauen und dann die Verwalter empfehlen. Das liegt einfach daran, weil wir häufig eben auch gar nicht wissen, wie viel die zu tun haben. Wenn die eine große Verwaltung übernommen haben, dann sind die dicht. Dann macht das keinen Sinn, dass ich die dann am nächsten Tag empfehle, weil sie zu sind. So. Aber man kriegt natürlich schon von der einen oder Verwaltung, von der einen oder anderen Verwaltung mit, dass sie jetzt gerade ihre WEG-Abteilung ausgebaut haben beispielsweise und mehr Kapazitäten haben, dann empfehlen wir natürlich auch dahin. Aber insgesamt ist es eher schwierig und wir haben kein standardisiertes Verfahren, dass wir sagen, nehmt den oder die Verwaltung, die ist auf jeden Fall frei und hat Kapazitäten.
Man muss ja auch immer sehen, entscheidend ist der Sachbearbeiter, der sich um die Gemeinschaft kümmert. Und bei einem und demselben Verwalter gibt es eben auch gute und deutlich weniger gute Sachbearbeiter. Und bei den Technikern ist es genau das Gleiche, wenn also sich jemand um die Gebäudetechnik kümmert, der sich engagiert und der mit guten Ideen da auch rangeht, dann kann der Gold wert sein. Aber es kann genauso gut sein, wenn das einer ist, der hauptsächlich so ein bisschen vor sich hin verwaltet, dass da überhaupt nichts passiert. Und dann bringt es eben auch alles nichts. Und deswegen ist es immer schwierig, den Verwalter zu empfehlen, weil der Verwalter hat eben heutzutage die guten Leute, aber er hat eben auch die weniger guten Leute.
Okay, kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt zu sprechen, wenn man nämlich mal nicht, wenn es sich nicht um den Hauserweiter dreht, sondern vielleicht um den Fensteraustausch. Da habe ich bei der Recherche gesehen, da wird auch häufig drüber gestritten und es gab da einen Fall, wo jemand in seiner Wohnung die Fenster ausgetauscht hat und später stellte sich heraus, dass das eigentlich Sache der Gemeinschaft gewesen wäre und auf deren Kosten eigentlich diese Maßnahme hätte erfolgen müssen. Bekommt der Wohnungseigentümer jetzt das gezahlte Geld zurück?
Das ist etwas, was sehr häufig als Frage bei uns auftaucht, in der Tat, weil wir dann die Wohnungseigentümer haben, die dann eben sagen, meine Güte, bevor ich jetzt anfange, das Riesenrad zu drehen und frage den Verwalter, der dann tätig werden muss und so weiter, mache ich das lieber selber. Oder weil man die Teilungserklärung irrtümlich so versteht, dass man selber tätig werden muss. Und dann kommt es zu solchen Fallkonstellationen. Grundsätzlich ist Folgendes zu sagen, Fenster sind zwingendes Gemeinschaftseigentum. Das ergibt sich aus 5 Absatz 2 WEG. Da kann auch eine Teilungserklärung grundsätzlich nicht von abweichen. Und jetzt gibt es aber verschiedene Spielarten, dass die Teilungserklärungen sagen, okay, der Einzelne muss aber trotzdem austauschen oder muss die Kosten tragen, je nachdem, wie das da gestrickt ist. So, wenn dann jemand irrtümlich selbst tätig wird, obwohl eigentlich die Gemeinschaft dran gewesen wäre, da hat der BGH gesagt, das ist dann einfach Pech, das Geld gibt es auch nicht zurück.
Er hätte das einfach früher kommunizieren müssen.
Er hätte es früher prüfen lassen müssen von mir aus und hätte das besprechen müssen an der Stelle. Und dann hätte er gewusst, dass es eben schwierig ist, wenn er da selbst tätig wird. Und es ist sogar noch schlimmer. Also er hat ja nicht nur die Kosten dann selbst gezahlt, sondern es kann sehr wohl sein, dass bei anderen Fenstern in anderen Wohnungen er auch mit die Kosten zu tragen hat. Also das kann dann auch noch on top kommen. Aber das ist so gewollt, sagt der BGH. Der BGH sagt, das WEG sieht so einen Ausgleichsanspruch nicht vor. Und die WEG-Regelungen sind in diesem Fall abschließend und deswegen kein Ersatzanspruch für denjenigen, der irrtümlich die Fenster austauscht, obwohl eigentlich die Gemeinschaft das hätte machen müssen.
Ich wundere mich überhaupt, dass jemand so aktiv wird, ohne das vorher in der Gemeinschaft zu besprechen.
Naja, das wird ja häufig so sein, dass er es besprochen hat und dass ihm dann irgendwie gesagt wurde, wollen wir jetzt im Moment mal nicht so. Und dann ist natürlich die Reaktion, es dann selbst zu machen, möglicherweise falsch, aber menschlich verständlich. Mhm. Nicht? Dass man dann eben sagt, naja gut, irgendwo muss ich ja dann am Ende doch möglicherweise bezahlen, weil er das eben möglicherweise auch nicht weiß, wie es mit den Kosten dann ist. Und dass er dann versucht, eben auf dem Wege zum Ziel zu kommen. Ist ja auch richtig, er hat dann neue Fenster. Das Problem ist, wenn er dann für die anderen Miteigentümer eben deren Fensteranteil auch noch mitbezahlen muss, zahlt er eben am Ende alle Fenster und seine zahlt er alleine. Ne?
In dem Zusammenhang würde mich jetzt mal interessieren, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt nach diesem Sommer überlege, ich möchte gerne eine Markise haben und die baue ich mir jetzt. Da muss man auch unbedingt wahrscheinlich erstmal mit der WEG drüber sprechen, ne?
Das wird im Zweifel eine bauliche Veränderung sein, weil das äußere Erscheinungsbild dort tangiert wird, wenn man sich eine Markise dort anbaut. Und deswegen würde ich auf jeden Fall vorsorglich immer mit der WEG sprechen und dort gucken, ob man da nicht eine entsprechende Mehrheit hinbekommt.
Und das gilt dann auch für das Segeltuch, ne? Weil da fange ich auch in die Bausubstanz einzugehen, oder?
Ist einmal das äußere Erscheinungsbild und natürlich auch, wenn die Bausubstanz auch tangiert wird, man ins Gemeinschaftseigentum bohren muss, würde ich auch da immer empfehlen, mit der WEG zu sprechen, um dann einfach den Ärger zu vermeiden. Habe ich den Beschluss, ist der bestandskräftig, bin ich safe.
Okay, jetzt sind wir ja schon praktisch in dem Bereich Balkon und so. Wie ist es denn mit den Balkonkraftwerken? Die sind ja jetzt sehr in Mode gekommen und auch viele sagen, das macht Sinn. Was muss man da berücksichtigen? Da gibt es doch wahrscheinlich auch schon relativ viele Fälle, wo es heißt, gefällt mir gar nicht, wie du deine Solarmodule da aufgebaut hast.
Naja, erstmal darf man gar nicht, nicht?
Okay.
Also erstmal darf man so gar nicht. Das soll sich ja jetzt ändern. Da ist ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht auf Bundesebene. Der Gesetzgeber möchte die Zulässigkeit von Balkonkraftwerken, wie sie so schön heißen, regeln, auch bei Wohnungseigentümergemeinschaften. Bisher kann man wohl immer noch sagen, im Alleingang geht es nicht. Es geht nur, wenn die Wohnungseigentümer zustimmen. Aber ich bin da ja auch, meine Meinung ist da auch ein bisschen eine andere, aber ich glaube, die ist im Moment noch nicht so richtig salon- und mehrheitsfähig.
Mhm. Aber auch da ist es aktuell in der Tat schwierig, weil auch da die Frage immer ist, verändert dieses Balkonkraftwerk letzten Endes das äußere Erscheinungsbild oder ist es so klein und an versteckter Stelle, dass es das nicht tut? Wie sieht es aus? Ich brauche dann ja eine Steckdose. Ja. Muss ich dann ins Gemeinschaftseigentum oder ist vielleicht schon eine vorhanden, die ich nutzen kann? Also sind viele Fragen, die ungeklärt sind und zum Glück hat der Gesetzgeber das an der Stelle jetzt aufgegriffen und will da die Dinge ein bisschen klarer und einfacher machen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, denn da ist vielfach Streit,
also gerade in der heutigen Zeit. Das versteckte Balkonkraftwerk stelle ich mir jetzt auch nett vor. Ja. Das steht da irgendwie so im Schatten.
Genau solche Fälle hatte ich gehabt, wo es dann im Hinterhof war und man da nicht groß drauf guckte und eigentlich keiner groß beeinträchtigt war, aber gleichwohl musste man eine Steckdose bohren, weil keine vorhanden war und das sind dann die Fälle. Aber wie gesagt, da ist es schön, wenn der Gesetzgeber da Klarheit schafft.
Ich hatte nochmal geguckt zu dem Thema, weil ich das auch so spannend finde. Wir hatten das ja auch schon in einer anderen Folge und habe da den Tipp gefunden, WEGs können ja auch einen sogenannten Vorratsbeschluss fassen. In diesem können sie für die Zukunft festlegen, dass Eigentümer, Eigentümerinnen ein Stecker-Solargerät installieren dürfen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Fand ich ganz interessant, dass man nicht immer wieder neu dieses Thema sagt, sondern wir haben ja einen Vorratsbeschluss, auf den greifen wir zurück, wenn Anfragen kommen.
Ja, wenn der Vorratsbeschluss so formuliert ist, dass man den auch auf jeden der später dann auftauchenden Fälle anwenden kann, ist es ja alles gut und schön. Wenn die Steckdose dann aber wieder an eine Stelle gesetzt wurde, wo sie möglicherweise den Interessen des Eigentümers dient, weil dann möglicherweise auch zu wenig Strippe oder weniger Strippe vom Solarkraftwerk bis hin zur Steckdose verlegen muss, aber das möglicherweise bei den anderen anders gehandhabt wurde, fragt man sich dann auch wieder, wie man diesen Beschluss auslegen muss. Also alle Probleme löst das auch nicht. Okay. Also im Prinzip ist es schon besser, wenn derjenige, der das machen will, jedenfalls nach jetziger Rechtslage, einmal beschreibt, was er davor hat, wo er was zu installieren gedenkt. Und damit muss sich dann die Wohnungseigentümergemeinschaft beschäftigen. Und wenn die sich nun nicht gerade alle gegenseitig verabscheuen und hassen, dann werden sie im Zweifel ja auch zustimmen.
Mhm. Herr Schelens, wie ist das eigentlich bei Eigentümerversammlungen? Gibt es doch auch immer wieder ein Thema, wer darf eigentlich dahin, wer darf wie abstimmen? Wie ist das da geregelt?
Genau, also das ist auch ganz häufiger Streitpunkt in Eigentümergemeinschaften, dieses Thema und zwar alles, was sich darum rankt, wer kommen darf, ob man jemanden mitnehmen darf und so weiter. Grundsätzlich ist es so, Eigentümerversammlungen sind nicht öffentlich, das heißt nur die Eigentümer dürfen hin und dürfen teilnehmen, es sei denn, wir haben andere Regelungen in der Teilungserklärung. Sowas gibt es, da muss man reingucken, ob das irgendwie anders geregelt ist und das ist eigentlich so der Hauptgrundsatz der Nicht-Öffentlichkeit.
Aber es gibt dann noch das wichtige Wort der Vollmacht. Ich kann jemanden bevollmächtigen, wenn ich jetzt krank geworden bin, dass ich sage, geh du doch bitte für mich.
Genau, oder? Also wir haben das ja ganz häufig, dass der Ehemann beispielsweise eingetragen ist im Grundbuch als Eigentümer einer Wohnung und der hat dann vor Augen, zum Beispiel seine Frau mitzunehmen.
Ja.
Und sagt, nee, meine Frau ist zwar nicht eingetragen, aber die berät mich immer so gut, die hätte ich gern dabei an der Stelle. Ja. So, und das geht eben eigentlich nicht. Man kann dann sagen, okay, ich stelle der Frau eine Vollmacht aus. Das bedeutet dann aber, dass die Frau anstelle des Mannes hingeht. Also die können dann immer noch nicht gemeinsam da auftauchen, sondern rein rechtlich ist es so, dass dann die Frau mit einer Vollmacht anstelle des Mannes dort auftaucht auf der Versammlung.
Gott sei Dank kann man es auch anders regeln, aber durch Beschluss auf der Versammlung kann man das sicherlich auch noch mal versuchen, anders zu lösen. Aber grundsätzlich ist es richtig. Also was mich immer freut, wenn dann der Wohnungseigentümer neben seiner bevollmächtigten Ehefrau sitzt und sagt, jetzt nehmen wir beide teil. So, und dann müsste man als Verwalter ja dann sagen, nee, also wenn du eine Vollmacht erteilt hast, darfst du selber hier jetzt nicht dabei sein. Ist natürlich alles für die Praxis und für den Ablauf einer Versammlung fürchterlich.
Okay. Ja. Meistens ist es so, dass man sich dann irgendwie einigt und sagt, komm, genau, lass die zweite Person anwesend sein, bevor wir nachher Ärger haben hier und der Mann kommt nach Hause, kriegt Ärger von seiner Frau, wozu er denn da gestimmt hat und eine Anfechtung kommt und so weiter, sagt man im Zweifel, komm, lass die beide hier sitzen und gut ist.
Nun haben wir ja auch seit kurzem die Möglichkeit der Online-Versammlungen. Wie weit ist denn das? Hat sich das denn sehr schön eingefügt? Wird das angenommen oder gibt es da auch sehr oft Streitthemen?
Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also in Corona-Zeiten gab es eine entsprechende Regelung, ja. Momentan ist es ja so, dass wir eigentlich immer eine Präsenzveranstaltung haben. Und es gibt die Möglichkeit, wenn die WEG das beschließt, dass man dann einzelne Eigentümer quasi im Rahmen einer Hybridveranstaltung dazuschalten kann, online. Mhm. Aber eine ausschließliche, alleinige Online-Versammlung, die gibt es zurzeit nicht. Es sei denn, einzige Ausnahme, die Teilungserklärung sieht das vor. Das ist aber eigentlich nie der Fall. Ich kenne keine Teilungserklärung, in der das bisher oder in der Vergangenheit geregelt war.
Nee, da gab es ja auch noch nicht das Phänomen der Online-Versammlung, als die meisten Teilungserklärungen geschrieben wurden. Aber bei meiner Ferienwohnung haben wir schon seit geraumer Zeit, also seit Corona, aber durchgehend, Online-Versammlungen. Also wir,
das ist auch sehr praktisch dann, ne?
Ja.
Man kann zu Hause bleiben und trotzdem.
Ja, gerade wenn es eine Ferienwohnung ist, ne?
Ja.
Und
ja.
Dann ist es schon manchmal.
Wollen wir mal den Neidfaktor hin? Wo ist die denn? Die
ist Ferienwohnung.
Den Neidfaktor, den kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch hin. Das ist richtig. Die ist tatsächlich auf Sylt.
Toll. Super.
Ja, ist das denn eine reine Online-Versammlung?
Das sind dann tatsächlich. Ja gut, wer will, kann kommen, aber normalerweise kommt keiner. Also die meisten nehmen online teil.
Und das geht auch schon. Das ist eine reine Online-Versammlung. Also wenn es beschlossen, wenn es so vorher ist.
Naja, also sagen wir mal so, wenn ich als Einziger dann an der Versammlung in Person teilnehme, dann ist es ja schon keine reine Online-Versammlung mehr. Nicht? Also dann ist es sowieso unproblematisch. Aber es ist eigentlich immer von vornherein schon als Online-Veranstaltung sozusagen ausgerufen worden und eingeladen worden. Ich weiß, dass es nicht ganz korrekt war, aber gestört hat es mich da ehrlich gesagt auch nie.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Eben,
das ist ja auch
immer
das Spielchen. Wenn alle sich einig sind, kann man das so machen, sicherlich auch, wenn es rechtlich nicht einwandfrei ist. Aber wenn das keiner moniert, ist es so.
Aber das ist eben häufig bei Wohnungseigentümergemeinschaften das Problem. Nicht? Es moniert dann einer, der immer moniert. Mhm. Der moniert dann auch das. Und spätestens dann muss der Verwalter sich sehr gut überlegen, wie er dann vorgeht.
Nicht? Wie ist das denn eigentlich überhaupt, wenn man in der WEG jemanden hat, der wirklich durchweg das Zusammenleben schwierig macht? Den kann man ja nur nicht enteignen. Oder geht das eventuell auch, dass eine Wohnungseigentümergemeinschaft sagt, also das funktioniert einfach nicht mehr, das Zusammenleben mit dem oder ihr. Was macht man dann eigentlich?
Wie will man denn das beurteilen?
Ja, gut.
Wie will man denn das beurteilen?
Gibt es da was gar nicht?
Ja, natürlich. Es gibt die Möglichkeit, darüber zu beschließen, dass ein Wohnungseigentum entzogen wird. Ja, das gibt es. Man kann den Eigentümer theoretisch durch einen entsprechenden Beschluss auch zwingen, sein Wohnungseigentum zu verkaufen. Bis dahin ist es ein enorm langer Weg. Ich glaube, es gibt eine Entscheidung oder zwei, wo das mal gelungen ist. Aber ansonsten, und zwar seit es das Wohnungseigentumsgesetz gibt, das Problem ist ja immer, wo hört denn die Wahrnehmung der eigenen berechtigten Interessen auf und wo wird es dann querulatorisch? Und vor allem, es ist ja häufig so, dass solche Konflikte auch resultieren aus dem Verhalten von zwei Parteien und nicht nur aus dem Verhalten von einer Partei. Und wenn sich dann einer in die Enge getrieben fühlt, dann mag es sein, dass er möglicherweise dann auch mal Dinge angreift, die er sonst möglicherweise nicht angegriffen hätte. Ja, das kann alles so sein. Und weil das so ist und weil die anderen dann aber auch ihren Anteil dazu beigetragen haben zu diesem Streit, ist es eigentlich auch nicht richtig, einen dafür alleine verantwortlich zu machen. Deswegen, und daran wird es häufig scheitern, denke ich.
Das ist sicherlich so. Nur weil jemand zu Beginn er sich ordentlich verhalten hat, nichts angefochten hat, irgendwann schlägt das um, dann fängt er an, alles anzufechten, was an Beschlüssen dort gefasst wird. Das allein für sich ist kein Grund, ihm letzten Endes das Wohnungseigentum zu entziehen. Das ist sein gutes Recht, das kann er machen, wenn er das will. Das ist zwar nervig, aber das ist wie in einer guten Lebensgemeinschaft eher auch. Sie haben auch keine Garantie, dass sich ihr Partner, ihre Partnerin nicht auch im Laufe der Zeit verändert und vielleicht dann in ihren Augen auch zu zum Stinkstiefel wird, aber da kommen sie dann an der Stelle, können sie das nicht ändern und müssen damit leben. In der Ehe ist es vielleicht noch anders, da kann man dann andere Wege beschreiten, aber in der WEG müssen sie damit klarkommen.
Gibt es da eigentlich auch eine Art von Mediation, die man abrufen kann und sagen kann, wir kommen ja einfach nicht mehr weiter?
Selbstverständlich, bieten wir auch an. Mediation haben wir auch häufiger, dass gerade in kleinen Gemeinschaften es durchaus sinnvoll sein kann, sich dann zusammenzusetzen. Und zwar auch gerade vor dem Hintergrund, dass wenn man zu Gericht geht, man wirklich dann nur dieses Rechtsthema, diesen rechtlichen Streit beendet. Mhm. Und in WEGs ist das nur die Speerspitze. Meistens ist es so, dass es irgendwo menschlich nicht mehr ganz passt und dass das viel tiefer liegt als nur das kleine Rechtsproblem an der Spitze. Und deswegen ist es gut, in der Mediation zu sein. Da hat man die Möglichkeit, sich entsprechend auszubreiten. Und da kommt man dann auch in einem Gespräch zu ganz anderen Punkten, die dann eben auch viel tiefer liegen können und in der Regel auch liegen, als nur die reine Rechtsfrage, die zu klären ist.
Und wenn man sich dann doch dafür entscheidet, vor Gericht zu ziehen, welches Gericht ist das dann eigentlich?
Das ist im Regelfall das Amtsgericht, da geht es jedenfalls los und die befassen sich dann mit den WEG-Streitigkeiten.
Ah ja. Gut, ich finde, wir haben viele, viele spannende Punkte gefunden. Meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, falls Sie das Gefühl haben, nee, da fehlen noch ein paar Punkte, bitte. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Nutzen Sie die gerne, schreiben Sie uns auch gerne auch Anregungen zu Themen. Ja, vielen Dank an beide Herren für diese wichtigen Informationen, erhellenden Informationen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten oder zuschalten und wir wieder ein neues spannendes Thema rund um die Immobilie aufgreifen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.